Spuren Gottes in meinem Alltag entdecken. Ich fange mit einer Frage an. Wo hast du in den letzten 24 Stunden Spuren Gottes in deinem Alltag entdeckt? Wo hast du in den letzten 24 Stunden Spuren Gottes in deinem Alltag entdeckt? Ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ich so plump die Frage stelle, ob du gerade sprudelt, dort, oder dann eher, oh, was habe ich gemacht? Und was ist, sind noch Spuren Gottes? Ich selber finde es immer wieder sehr schwer, auf die Frage gerade zu antworten. Also wenn man die Frage stellt und sagt, so, jetzt machen wir offenes Mikrofon, können wir führen, dann bin ich oft sprachlos, ich bin überrumpelt. Und ich kann mir vorstellen, ganz vielen von euch ist es auch so gegangen. Und das ist richtig. Es ist nicht immer so einfach, wo sind die Spuren Gottes, was sind überhaupt Spuren Gottes, von wo darf ich überhaupt von Spuren Gottes reden. Und wie ihr bei uns gespürt habt, für mich ist neben Theorie auch Praxis sehr wichtig. Also wenn ich davon rede, Spuren Gottes, Gott ist der Schöpfer, ich sollte die Spuren Gottes sehen, dann erwarte ich, dass es Praxis auch hat. Und wenn es Praxis nicht hat, dann bin ich nicht der, der einfach sagt, Praxis ist falsch, sondern ich frage dann teilweise, ist nicht Theorie auch falsch? Also, dass das natürlich von mir so eine Ausgangsfrage ist, wo sind die Spuren Gottes? Gott, wenn du existierst, Gott, wenn du lebst, Gott, wenn du spürbar bist von uns, wo sind deine Spuren? Und so habe ich mich vor ein paar Jahren auf den Weg begeben, wo sind Spuren Gottes? Und da möchte ich euch ein bisschen reinnehmen und ein paar Gedanken teilen. Ich möchte hier anfangen mit einer kurzen Geschichte, wo ich denke, wenn mir ein bisschen hilft, so als Einstieg. Ich nehme mal den Peter, ich nenne Peter, der wohnt in Zürich, ist ein klassischer Grossstadtmensch, also Schweizer Grossstadtmensch, fühlt sich wohl in Zürich und der hat eine gute Kollegin, ich nenne die jetzt Heidi, aus dem Emmental, wohnt auf einem Bauernhof. Und die machen regelmässig ab. Und dann sind sie wieder mal in Zürich, laufen durch die Stadt, bis zum Aussenquartier. Und sagt Heidi plötzlich, Peter, hörst du? Und sagt Peter, was? Das Auto? Und sie, nein. Lauft nochmal 2 Meter, Peter, hörst du? Und dann hat der Peter, nein, ich höre nichts. Mein schreiendes Kind. Nein, los nochmal. Hörst du es? Man hört sehr gut. Und dann sagt der Peter, nein, vergiss es. Ich höre Auto, ich höre ein Krankenauto im Hintergrund. Und dort ist ein schreiendes Kind und dort sind 2 Leute, die miteinander reden. Das Heidi macht 3 Schritte. Es hat ein Gebüsch. Sie schaut unten rein, Hand rein, führen und hat sie Grille auf der Hand. Und sagt, hast du sie nicht gehört? Dann sagt der Peter, hey, meine Ohren sind halt nicht mehr so gut. Ich bin auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Weisst, das ist nicht mehr so gut. Und sagt Heidi, nein, das ist eine Ausrede. Ich will dir jetzt etwas zeigen. Sie hat das Portemonnaie genommen, einen Einfränkler in die Luft geworfen, der Einfränkler ist am Boden gefallen. Dann rundum haben sie alle umgedreht. Und jetzt hat sie gesagt, beim Losen geht es nicht darum, ob jetzt die Ohren gut sind oder nicht, sondern beim Losen geht es auch darum, kann ich das Geräusch wahrnehmen? Bin ich fähig, das Geräusch überhaupt wahrzunehmen? Und so geht es für mich auch, wenn ich von Gott rede, Gott höre. Das ist nicht ein physikalisches Vermögen, sondern sind meine Ohren fähig, das wahrzunehmen. Hier ein einfaches Beispiel. Eltern. Spielplatz. Da sind 10 Kinder. Vater oder Mutter, das spielt keine Rolle. Dann hört man plötzlich ein Kind schreien. Es heult. Und ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass der Vater oder die Mami raushört, das ist jetzt mein Kind, ist sehr gross. Das heisst, man hört 10 Kinder schreien, das ist Chaos im Geschrei, aber das eigene Kind hört man raus. Das ist faszinierend. Wir sind geschärft, das Geräusch vom eigenen Kind wahrzunehmen. Das andere ist, beim Schlafen, wenn Kinder klein sind und die Tochter liegt im Bett und sie schreit und sie heult, wie sie einen Albtraum gehabt hat. Also bei uns war es meine Frau. Meine Frau hat das gehört. Sie hat tief geschlafen, aber das eigene Kind hat man gehört. Also man ist feig, die Ohren sind wie zugespitzt. Das heisst, wenn ich davon rede, Gott hören, Spuren sehen, dann geht es ums Wahrnehmen. Das Wahrnehmen, Feigheiten, die Spuren auch zu erkennen. Der Psalmist David ist mir da sehr sympathisch, denn der hat gewusst, dass das schwierig ist. Und seine Psalmen sind da so eine richtige Sammlung davon. Und er benennt das auch zum Beispiel im Psalm 103, 2, wo mir der Auslöser ist, auch von dieser Predigt. Dort schreibt er, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also er sagt, ich vergiss es immer wieder, wo die Spuren sind. Ich übersehe es immer wieder. Und ich muss mich daran erinnern, dass ich mich daran erinnern muss. Und dann schreibt er gewisse Sachen auf. Das Zweite ist Psalm 19. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Dort schreibt er auf, schau den Himmel an. Das ist ein Zeug von der Liebe Gottes, von der Größe Gottes. Das heisst, der David schreibt auf, wo er die Spuren gesehen hat. Zwei Thesen sind für mich ganz wichtig, wenn ich von Spuren Gottes rede. Das Erste ist, der biblische Gott, der ist souverän. Und er offenbart sich. Das denken die meisten, ja, was ist denn speziell an dieser These? Er ist souverän. Ja, er ist souverän, er ist eigenständig und er ist unabhängig. Das ist von Gott selbstverständlich. Er ist der Schöpfer. Und wir sind schöpfig, wir sind abhängig. Das heisst, nicht Gott ist von uns abhängig, sondern wir sind von Gott abhängig. Ein Beispiel: Kaugummiautomat. Man nimmt den Einfränkler, geht oben rein, dann rattert es ein bisschen, dann zieht man unten das Riegel und dann kommt der Kaugummi raus. Das heisst, der Automat macht das, was ich erwarte. Ich mache etwas Richtiges und dann kommt der Kaugummi raus. So ist Gott nicht. Nicht ein Gebet sprechen, die richtige Formel rundum packen, die richtige Umgebung, die richtige Tageszeit, die richtige Körperhaltung, rutsch und das Gebet hört. Der Automat ist von mir abhängig. Gott ist es nicht. Gott erhört Gebet, wenn er will. Es gibt keine Zauberformel. Es gibt kein Rezeptbuch. Nein, Gott erhört, wenn er will. Und da gehört auch teilweise dazu, dass er nicht antwortet. Das ist in seiner Autorität. Er hört, wenn er will, er redet, wenn er will und er schweigt, wenn er will. Und da ist mir auch keine Rechenschaft schuldig. Er ist souverän, er ist Gott. Das müssen wir uns einfach bewusst sein. Gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein, Gott ist ein kommunikativer Gott. Dreieinigkeit. Jesus, Heiliger Geist und Gott Vater. Die reden miteinander. Das heisst, miteinander reden, das ist eine Kerneigenschaft von ihm. Und er kommuniziert auch gern mit uns. Er will eine Beziehung mit uns. Er will mit uns ins Gespräch kommen. Und er will sich auch offenbaren. Er ist so bewusst, wir können ihn nur noch kennen, wenn er sich offenbart. Aber er hat Autorität, wenn er sich offenbart. Und die müssen wir ihm zugestehen. Die dürfen wir ihm nicht wegnehmen. Und eine Offenbarung ist, wo man auch im Römerbrief dann auch findet, Gott ist der Schöpfer. Wenn wir Augen aufmachen, sagt Gott, als Schöpfer bin ich erkennbar. Du musst einfach schauen. Jetzt haben wir natürlich in der heutigen Gesellschaft ein Problem. Die heutige Gesellschaft hat Gott gleich Schöpfer rausgestrichen aus dem Repertoire. Dass wir uns einfach bewusst sind, wenn ich sage, Gott ist souverän, Gott offenbart sich, Gott zeigt sich auch in der Schöpfung, Gott das nur, wenn ich überzeugt bin, dass Gott der Schöpfer ist. Und wenn ich rausstreiche, Gott ist der Schöpfer, dann kann ich ihn auch nicht mehr entdecken. Das ist wie die Ohren zumachen, nicht fähig sein, ihn dort rauszuhören. Wenn Gott der Schöpfer ist, wenn Gott souverän ist, wenn Gott sich offenbart, wenn das auch zur Eigenschaft gehört, dann ist es natürlich klar, wir sind Menschen und wir sind nicht Gott. Wir sind Menschen. Das ist teilweise hart. Menschen sind vergesslich, Menschen machen Fehler. Und das ganz Schlimme dabei ist, nicht nur ich bin ein Mensch, sondern meine Frau ist es auch. Jeder von uns ist ein Mensch. Jeder ist vergesslich. Und wir müssen uns das auch zugestehen. Und darum sagt auch durch David, wir brauchen Erinnerungsmomente. Wir sind so vergesslich, wir brauchen das. Und ich finde es spannend in der Bibel zu sehen, wie die Juden das auch ernst nehmen. Die haben Fest, Purimfest, Erntedankfest. Die Christen vor 2000 Jahren haben dann auch gesagt, hey, wir brauchen Weihnachten, wir brauchen Ostern, wir brauchen Pfingsten. Das ist ein Erinnerungsfest. Erinnerungsfest, wo man sich daran erinnert, wer ist der Gott, was ist passiert. Ganz praktisch, ja, wie kann ich das jetzt umsetzen, der Psalm 103,2? Tagebuch. Sich jeden Abend die Frage stellen oder am Morgen, was habe ich mit Gott erlebt die letzten 24 Stunden? Wo bin ich Spuren Gottes begegnet? Und das ist dann spannend, Ende Jahr, das ist Jahr, das Tagebuch nehmen und einmal durchschauen, was habe ich alles erlebt im letzten Jahr? Ich selber tue sehr gerne lernen von Menschen, Menschen beobachten, schauen, was sie machen, wie es ihnen geht, wie sie auch den Glauben leben. Und da ist für mich auch klar, dass ich natürlich auch begeistert bin von der Kirchengeschichte. Die Kirchengeschichte, da lernt man etwas. Drei Beispiele, wo gerade bei Spurensuche, wo ich denke, da kann man aus der Kirchengeschichte etwas lernen und kann auch lernen, wie die Spurensucher die Weltgeschichte verändert haben. Der erste Punkt geht 1500 Jahre zurück. Benedikt von Nursia, benediktinische Tradition. Die haben ganz stark betont, dass der Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Und das hat für sie auch der Umgang mit den Menschen geprägt. Umgang auch mit der Natur geprägt. Sie haben gesagt, die Natur ist Schöpfung, die wir nicht ausbeuten. Wir beuten die Natur nicht aus, aus er im Schöpfer gegenüber. Wir gehen mit den Kranken speziell um, aus er im Schöpfer gegenüber. Und auch dort, Ebenbildlichkeit von Gott. Gott ist so gross, hat auch so viel Vertrauen in uns, dass er das schöpferische Tätigen auch an uns weitergibt. Er traut uns zu, als Ebenbild auch selber schöpferisch tätig zu sein. Das ist fast das grösste Vertrauen, das Gott an uns zum Ausdruck bringen kann. Er sagt uns, er ist ein Schöpfer, wir sind sein Ebenbild, wir sind seine Kinder, sei auch schöpferisch tätig. Geburt, Schwangerschaft, das ist ein schöpferischer Akt. Gott könnte es einfach machen und einfach die Kinder anstellen und sagen, da haben wir das Nächste, haben das Nächste. Nein, er beteiligt uns drin. Denn Musik, das ist auch etwas Schöpferisches. Etwas Kreatives, ein Tanz einstudieren und aufführen. Das ist auch etwas Schöpferisches. Das sind Spuren von Gott. Da sehen wir, Gott hat uns die Fähigkeit gegeben. Oder was jetzt mit den Studenten passiert ist, die Videoclips. Das ist auch etwas Schöpferisches. Und da freue ich mich und sage, da haben sie von Gott etwas gekriegt. Und das dürfen wir auch brauchen, dürfen auch von anderen zur Verfügung sein. Das sind Spuren Gottes in den einzelnen Menschen. Eine zweite Spur geht um die 1000 Jahre zurück. Dort hat man grosses Interesse gehabt, mehr zu erfahren, wie funktioniert die Welt. Man hat angefangen zu forschen. Man hat es dann nicht in Forschen von der Bibel begnügt, sondern man wollte die Natur kennenlernen. Da sind Naturwissenschaften entstanden, da sind die Universitäten entstanden. Und das Faszinierende ist, der Ursprung von der ganzen Bildung, Universitäten, liegt im Interesse, mehr zu erfahren über den Schöpfer. Das Gewundrige, wie funktioniert das? Wie hat Gott das gemacht? Wie funktioniert das Ebenbild? Und heute profitieren wir, dass dort Leute bereit sind, auch etwas weiterzuentwickeln. Dann Reformation. 500 Jahre zurück. Die haben betont, im Bibellesen tut mir Gott begegnen. Gott lebt in dem Wort. Und Gott will mir hier begegnen. Und dann haben die natürlich gemerkt, wenn natürlich A, die Bibel auf Lateinisch ist und B, der Normalbürger nicht lesen kann, Dann ist es ganz schwierig, im Bibellesen Gott zu begegnen, weil es ein Spruch ist, der mir nichts sagt. Und zweitens ist, wenn ich den Spruch kenne, ich kann sie gar nicht lesen. Und durch das ist mir gegangen, hat die Bibel auf Deutsch übersetzt und hat gefördert, dass alle Bürger lesen und schreiben lernen. Und das hat Europa verändert. Auch hier dahinter sind Spurensucher gewesen, die gesagt haben, im Bibellesen entdecke ich Spuren Gottes und ich will, dass das morgen, übermorgen, übermorgen und auch für die nächste Generation möglich ist. Das heisst, die Spurensucher, die haben Weltgeschichte geschrieben. Die haben etwas verändert und das begeistert mich. Sehe, wie wenn man wieder Spuren sucht und sagt, ich will noch mehr und ich will noch mehr und ich will noch mehr, dann kann man die ganze Welt auf den Kopf stellen und die Welt profitiert davon. Spurensucher, das ist jetzt ganz wichtig. Ich glaube, wir kommen alle nicht darum herum, Spurensucher zu werden. Denn wir leben in einer Zeit, wo Wort etwas Beliebiges ist. Wort ist situativ, menschenabhängig, situationsabhängig. Und Wort von heute hat keinen Anspruch, dass es das Wort von morgen ist. Denn es geht um Beziehungen. Und wenn wir aber von einem Gott reden, wo uns begegnen will, Gott reden, wo existiert, dann können wir nicht darum herum, zu wissen, zu erleben, wie der Gott redet, das selber zu spüren. Denn wenn dann jemand kommt, der kritisch ist, gibt es Gott nicht, und mich fragt, Benedikt, du redest von einem lebendigen Gott, einem Gott, der eine Beziehung will, kannst du mir sagen, wo Gott in den letzten 48 Stunden Realität geworden ist? Oder ist Gott jetzt einfach einer, der 2000 Jahre schläft? Und dann muss ich Beispiele haben, wo ich sage, das ist jetzt etwas, was auf Gott verweist. Das ist jetzt etwas, wo ich spüre, Gott hat eine Beziehung mit mir. Das ist jetzt etwas, wo ich staune, wie Gott wieder tätig geworden ist. Das heisst, wir sind verpflichtet, zu wissen, wo Gott Spuren gehabt hat. Ich glaube, Gott beweisen, akademisch, intellektuell beweisen, ist nicht möglich. Weil Gott ist grösser. Gott steht drüber. Ich kann Gott nicht beweisen. Aber Gott offenbart sich. Ich muss lernen, Gott zu erkennen und Argumente zu finden, um zu zeigen, hey, das ist für mich Realität. Ich glaube aus diesem Grund an den Gott. Was heisst das? Ich will jetzt je länger noch praktischer. Spuren suchen im Mitmensch. Das ist für mich fast ein Hobbywort. Ich sage es so. Ich finde es so toll, in Mitmenschen Spuren Gottes zu sehen. Ich freue mich zu sehen, wie die Studierenden bei uns sich entwickeln, wie sie, sag mal, kommen, lernst sie kennen, sehr zurückhaltend, schüch, teilweise nicht so richtig wissend. Und nach 4 Jahren sind es Persönlichkeiten, wo man sagt, hey, da ist etwas daraus geworden. Es freut mich zu sehen, wie jemand kommt, auf die Bühne steht und sagt, ich bin noch nie vorne auf der Bühne gewesen, ich habe noch nie zu 50 Leuten geredet, aber ich probiere es. Und 2 Jahre später sagt man, der hat Talent. Das ist gigantisch. Also Spuren Gottes, sehen, wie Menschen sich entwickeln. Wie kann man das machen? Zum Beispiel ein Blatt nehmen und von den Familienmitgliedern, allen Familienmitgliedern, Kinder, Eltern, Onkel, Tanten, Namen aufschreiben und nebendran, was für Fähigkeiten haben die von Gott geschenkt gekriegt. Das Gleiche kann ich auch von meinem Arbeitsplatz machen. Oder jetzt bei mir, von den Dozierenden, von den Studenten und so weiter. Und ich muss einfach sagen, das verändert die Beziehung. Wichtig, Spuren suchen im Alltag. Zum Beispiel eben jeden oben 5 Minuten Zeit nehmen und sich überlegen, wo bin ich Gott begegnet. Aufschreiben in ein Tagesbuch. Psalmen, das ist gigantisch. Entweder selber lesen, Erfahrungen von David, oder selber einen Psalm schreiben. Und dann das selber immer wieder lesen. Eine Übung habe ich mich wie vernarrt drin, das ist die sogenannte Bohnenübung. Die möchte ich euch noch kurz mitgeben. Bohnenübung. Wenn ihr am Morgen aufsteht, aus dem Haus geht, nehmen wir das eine Handvoll rote Bohnen und tun sie in Jacken rein, in Kittel rein, Taschen rein, in Hosen rein, spielt keine Rolle. Einfach so eine Handvoll Bohnen. Dann geht ihr raus und wenn ihr draußen seid, und dann seht ihr zum Beispiel eine schöne Blume. Die Blume ist ein Zeichen von der Schönheit, der Kreativität von Gott. Nehmen wir den Bohnen und tun sie in die andere Seite. Dann begegnet ihr jemandem, der euch anlächelt und sagt, wow, das ist ein schönes Lächeln, das stellt auf. Gott lächelt mir jetzt zu durch diese Person. Bohnen an, die andere Seite. Und dann seht ihr am Arbeitsplatz jemanden, der wie zeigt, Genialität, wo Gott die Fähigkeiten geschenkt hat und sagt, wow, Gott ist dann grosszügig mit Talent. Wieder das Gleiche, den ganzen Tag durchmachen. Und dann am oben hinsitzen, die Bohnen auch, die man hat, anlegen. Erste Bohne, von was ist die gestanden? Aha, die ist fürs Lächeln. Zweite Bohne, das ist der gute Kaffee, den ich zu oben getrunken habe. Dritte Bohne, das ist die schöne Blume und so weiter. Das heisst, Spuren Gottes, Lehren Wort zu nehmen, wo begegne ich Spuren Gottes, sich daran erinnern. Bohnen sind auch gute Hilfe. Kostet nur ein paar Franken im Migro. Ist einfach umsetzbar. Und Gott danken. Gott danken, A, dass er sich offenbart und B, danke, dass ich seine Offenbarung erkannt habe. Und ich würde noch gerne ein Gebet beten am Schluss. Herr, immer wieder sprichst du zu uns Menschen, nicht laut und lärmend, sondern oft ganz leise. Gib mir die Gabe, auch das Kleine und Unscheinbare wahrzunehmen und nicht zu übersehen. Lass mich gerade darin deine Größe erkennen. Amen.